mal mir einen Stabhochspringer in der Weise von Kippenberger, aber das soll aussehen, als ob Pearl Jam das als Song gespielt hat.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Grüße.
Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Na?
Wie läuft's?
Mike, deine Verbindung ist kaputt.
Ich habe eben schon gesagt, gibt keine anderen Themen mehr als meine Internetprobleme hier in unserem Technik-Podcast.
Aber was ist denn passiert? Das war doch jetzt ein Jahr lang wirklich absolut top, einwandfrei. Warst du zu teuer? Bist du auf einen schlechteren Provider downgegradet, oder?
Ja, scheinbar das Volume von meinem Yamba-Spar-Abo voll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee, da ist bestimmt irgendwas kaputt. Das ist da alles nur Plaste. Oder wer weiß, vielleicht waren wir zu China kritisch.
Ja, das ist auf jeden Fall China, die jetzt versucht, uns zu sabotieren.
Die haben ihre Huawei-Hardware
auf den 5G-Corona verbreitenden Sendemasten.
Auf uns gehetzt, ja, genau. Naja, das Phänomen.
Wie war es im Studio heute?
Ist gut, hat Spaß gemacht. Und mit Ali, wie soll man sagen, ein paar Demo-Vocals gemacht und so. Für Molle, dass er dann richtig loslegen kann. Naja.
Das ist ja ein Service.
Ja. Na, hallo, das ist ein Sänger, der kommt zum bestellten Termin, liefert ab und dann geht er wieder. Da behängt sich doch nicht mit solchem Fußvolk wie uns. Nee, Quatsch. Also das wäre ein ganz falsches Bild von Molle, um Gottes Willen.
Aber das ist krass. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du als Sänger irgendwie selber quasi den Gesang drauf interpretieren musst.
Das kann er natürlich auch machen mit eigenen Ideen und so weiter. Das ist dann am Ende oft eine Mischform, aber trotzdem, da ich die Texte schreibe, gebe ich da immer erstmal was vor, dass man so ein bisschen eine Diskussionsgrundlage hat sozusagen, ne?
Also singst du die dann auch vor dich hin, wenn du die schreibst? Also ob das dann schon alles
manchmal
so...
schon, manchmal habe ich Texte in der Schublade oder gucke ich dann mal, welcher Song dazu passt. Das gibt's auch. Relativ selten, aber manchmal hat man auch eher eine Melodie zu einem Ereignis im Hinterkopf oder so. Das ist immer ganz unterschiedlich.
Und wie kommst du dazu, einen Text zu schreiben? Also in welcher Situation, mit welchem Feeling oder...
Ist auch ganz unterschiedlich. Also, das kann von der Tagesschau sein bis zum Museumsbesuch oder nachdem ich ein Buch gelesen habe oder habe auch eine To-Do-Liste von Themen, die ich schon immer mal anpacken wollte und ein bisschen recherchieren wollte. Also, ich lese dann zu Themen, die mich interessieren, sehr gern Bücher und dann kommen dann auch schon oft Anstöße für Lyrics, ne? Also irgendwie Songtitel, die Worte von einem Zitat von jemandem aus dem Themenbereich beinhalten oder so. Ja,
ja, das macht ja Sinn, ne, dass du dann gezielt recherchierst und so. Aber dass du guckst Tagesschau und dann denkst du dir, Stop Hammer Time, ich muss jetzt hier erstmal einen Text schreiben.
Nö, aber da macht man sich auf dem Handy vielleicht mal so eine kurze Notiz. Ah, okay, ja, krasses Thema, krasser Typ, krasse Tante. So ähnlich wie wenn du dich auf einen Kundenservice vorbereitest. Da hast du ja auch erstmal so eine fixe Idee, wenn du da irgendwo drüber stolperst. Da kann man dir vielleicht mal nachforschen. Und es ist beim Texte und Lyric schreiben ist es manchmal wirklich... Na, nicht deprimierend, aber dann so ein bisschen ernüchternd, wenn man dann den Text am Ende sieht. Man hat dann ganz, ganz tief dazu recherchiert und möchte noch den Gedanken und den Aspekt abhaken und die Meinung mitgeben. Und dann, weiß ich nicht, dann könnte der Text über einen spanischen Bürgerkrieg auch ausgetauscht werden mit dem Text über einen Koreakrieg, weil gar nicht so sehr spezielle, spezifische Andeutungen oder so da irgendwie drin sind, dann macht dann eher die Überschrift das Thema, ne? Aber die Inspiration für den Song war es dann doch. Das ist manchmal also auch so.
Die Komprimiertheit, alle, die meine Videos kennen, wissen, dass mir Komprimiertheit sowieso nicht so gelegen ist.
Aber außer im Bildformat, ne?
Naja, da versuchen wir das auch so großflächig wie möglich anzubieten. Nee, also das, gerade ich habe als Jugendlicher habe ich in meiner romantischen Phase habe ich natürlich auch viele Gedichte geschrieben und so Kram. Die finde ich auch alle nicht mehr wieder. Damals kamen solche Foren auf und Seiten auf, wie hießen die denn? Wo junge Menschen ihre literarischen Ergüsse ins Netz gestellt haben. Ich hab gar keine Zugänge mehr.
Also, da war ich nicht.
Gott sei Dank weiß ich nicht mehr, wo das ist, habe keine Zugänge mehr und es ist verloren im Orkus. Aber selbst da ist mir schon aufgefallen, mir fällt es sehr schwer, irgendwas in ganz kurzen, einfachen Worten so auszudrücken, dass da ein tieferer Sinn dahinter ist. Ich brauche da immer Ewigkeiten. Deswegen gerade, ich habe auch das ein oder andere Mal versucht, irgendwie so Songtexte zu imaginieren. Ich habe keinen Plan, wie das geht oder wie man in diese Schwingung kommt. Aber da bist du dann in solchen Situationen sehr entspannt, vermute ich, oder? So richtig
auch total oder? Unterschiedlich. Also manchmal auch total angespannt, weil man das macht man ja auch oft aus einem Wutimpuls raus. Oder
ja gut,
weil,
klar,
man,
ja.
weil man was in sich hat, den man nachspürt, aber das, was da auf dem Papier ist, hat überhaupt noch nichts mit dem zu tun, was man irgendwie in sich spürt. Ne? Ich glaube, das ist von dem Künstler so der größte Zwiespalt, den es gibt. Also, dass das noch kein Sinn ergibt, noch nicht die Form hat, die man irgendwie schon so in sich spürt. Ne? Also es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Also vielleicht eher wie so ein Bildhauer, der so einen viereckigen Klotz anguckt, da weiß ja auch, dass irgendwie die Figur da drin ist, aber man hat es halt noch nicht rausgebracht, ne? Um mal dieses abgedroschene Bild da hervorzubringen. Aber da ist auf jeden Fall Wahres dran. Also das ist immer eine Entscheidung über Sieg oder Niederlage, ne? Und dieses Niederlagengefühl, was du da gerade beschrieben hast, dass dann halt doch nichts irgendwie bei rauskommt, wenn man das nicht so pointiert auf den Punkt bringen kann oder so, das kennt jeder, der schon mal versucht hat, sich in literarischen Kurzformen zu betätigen. Deshalb habe ich ja auch riesen Respekt vor Leuten. Ich habe den Namen vergessen, jetzt ist doch gerade wieder eine Literatur-Nobelpreisträgerin irgendwie gestorben. Die hat mit Kurzgeschichten den Literatur-Nobelpreis gekriegt. Ne? Und da habe ich wahnsinnigen Respekt davor. Leute, die da nicht auf Romanlänge schaffen, Leute zu fesseln und irgendwie was zu machen, sondern in einer Kurzgeschichte dir was mitzugeben, was dich berührt und zum Nachdenken bringt. Das ist, glaube ich, für mich so eine Stufe unter der Lyrik. Also Lyrik ist dann, das finde ich, das Krasseste, so in Kurzform, bam, da was auszudrücken. Deshalb suchen ja auch viele Leute, glaube ich, dann in der Lyrik nach ihrer Ausdrucksweise, wie du das sagst, ne? Also in so einer romantischen Sturm- und Drangzeit irgendwie. Das ist ja immer irgendwie alles so überflüssige Kunst für alle, bis es dann irgendwann mal scheiße geht und sie versuchen, irgendwie den Sinn zu erfassen und dann landen sie auf einmal bei Lyrik und solcher Na, Kunst.
Gefühle in Worte zu fassen, sinnlos. Das ja. ist es ja. Es ist, es
und dann
ist
es auf einmal nicht mehr sinnlos. Irgendwie. Ja, genau. Also wer das kann, das ist wirklich ein ganz großer Künstler. Also da bin ich, glaube ich, nach meinem Empfinden noch ganz weit entfernt davon. Ne? Also wenn man sich da kriege ich immer noch, also wie gesagt, es gibt Rilke-Gedichte, die habe ich 100 Mal gelesen, kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich die lese. Ne? Also das ist schon, da eine vollendete Form zu finden.
Ich finde, es ist auch nochmal was anderes, wenn man etwas schreibt, das allein stehen muss im Vergleich zu etwas, das im Zusammenhang mit der Musik stattfindet.
Auch,
also wenn du jetzt wirklich etwas hast, das nur durch sich selbst und auch seinen Klang, ne, also dass auch der Klang dessen, was du sagst, der irgendwie ein Bild ergeben muss. Also das, ja, also wie gesagt, ich kenne auch das Gefühl, das du geschildert hast und habe unzählige Male versucht, mich in dieser Form irgendwie auszudrücken, aber bin da, glaube ich, immer dran gescheitert und in der langen Form zurückgeblieben.
Ja, du, also damit wollte ich nicht sagen, dass das minderwertiger ist oder irgendwas, um Gottes Willen. Es ist halt einfach nur ein anderer Weg, ne? Das ist halt, dem haftet da ja nichts Negatives an, aber wie gesagt, so die Heinrich Heines und so, die sind schon selten und die Erich Kästners und so. Das muss man schon ehrlich so sagen.
Naja. Ja, besser ist, weil sonst wäre es ja wieder beliebig.
Ja, genau. Genau, das ist so. Und das, also das ist zum Beispiel eine Sache, ich glaube, wo KI ganz, ganz beschissene Momente spendieren kann oder irgendwie. Weil ich glaube, man könnte KI-generierte Gedichte echt krasses Zeug hinrotzen, wo Leute Zeug hineininterpretieren und wo eigentlich nur kalte Nullen und Einsen dahinter stehen.
Ja, ja. Also ich schreibe gerade eine Keynote für Wien, wo wir zufälligerweise ja im gleichen Flugzeug sitzen werden. Also wenn das Flugzeug morgen abstürzt, dann ist der wichtigste Podcast Ostdeutschlands ist dann auf jeden Fall ausgelöscht.
Der ist dann ausgelöscht, aber wir fliegen nicht mit dem Hubschrauber, ne, soweit ich weiß.
Nee, aber
kommen wir vielleicht auch noch drauf.
Wir sind ja auch keine politischen Person of Interests, hoffe ich. Und alle so, ah, nö, Alter, es war ein Unfall. Ich so, natürlich, Timing ist natürlich, also natürlich ist das ein Unfall. Ach, Mensch.
Naja,
mehr kann ich dazu gar nicht sagen, Mike. Also was will man zu dem Punkt sagen, ne? Also dass der Staatspräsident oder wie auch immer diese Funktion, ne, also die Nummer zwei im Staat, also mit sehr viel weniger Macht als Ayatollah, aber trotzdem schon ein Aushängeschild des Staates Iran bei einem mysteriösen Hubschrauberabsturz gestorben ist, wie alle anderen, die dabei in diesem Hubschrauber saßen.
Aber die anderen beiden Hubschrauber nicht, ne?
Nee, die anderen beiden Hubschrauber nicht, ganz konkret der wichtige Hubschrauber.
Meinst du, da war irgendwo eine Heron-Drohne in der Gegend?
Du, ich meine überhaupt gar nichts. Ich meine nur, dass es ein interessantes Timing ist.
Ja, absolut, absolut, klar. Aber
oder hast du da eine andere Meinung?
Wer so viel Hubschrauber fliegt, du, ja, also dass sich das aufdrängt, ist ja völlig klar. Aber es kann auch wirklich banaler Zufall sein.
Also es sagt ja auch keiner, dass es nicht auch staatsintern ist.
An,
ne?
Dem,
also,
Tag ja sind, an dem Tag sind wahrscheinlich 95% der Staatsoberhäupter dieser Welt mit einem Hubschrauber geflogen. Ne? Und bei jedem Hubschrauberabsturz hättest du sicherlich irgendeinen Aufhänger gefunden, warum das nun gerade irgendwie... Ne? Ja, also man kann da, ich, wie gesagt, das wird man sicherlich auch... Hat man sicherlich auch nie erfahren, was da war. Ich musste da an Werner Lamberts denken. Das war eigentlich Erich Honeckers Kronprinz und nicht Egon Krenz. Aber der ist in Libyen auch in der Wüste bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Mhm. Bei einem Staatsbesuch von der DDR-Delegation. Also man vermutet, dass es eigentlich der Hubschrauber war, der für Gaddafi gedacht war. Der da auch unterwegs war. Ja, also Werner Lamberts vielleicht mal googeln, war ein interessanter Politiker in der DDR.
Tja, jetzt hast du das dein Pulver verschossen für den Kundenservice, ne?
Werner Lamberts, oh, ja, also ich sag mal interessant im Sinne von geschichtlich-politisch jetzt nicht interessant, so dass es ein krasser Kunde war.
Das geht ja auch nicht immer darum, dass wir jetzt irgendwelche Leute feiern oder so oder nur die krassesten Negativbeispiele bringen im Kundenservice. Nee, also auf jeden Fall bemerkenswerte Entwicklung, gerade bei der innenpolitischen Lage im Iran, aber eben auch der außenpolitischen Lage im Iran. Die Nachfolge ist wohl auch, ich habe da einen längeren Artikel zu der Frage gelesen, wer da nachrücken könnte. Oder wer da im Zuge dessen vielleicht irgendwie eine größere Rolle spielen könnte, weil man ihn ja den Raisi als quasi Nachfolger vom aktuellen Ayatollah gesehen hatte. Aber jetzt spekuliert man natürlich, wird es vielleicht dann doch der Sohn von ihm, ja, der wohl angeblich auch einen großen Einfluss auf seinen Vater hat. Ja, also ne, nichts Genaues weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall für die gesamte Lage im Nahen Osten sehr explosiv, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Das auf jeden Fall. Also krasse Nummer. Also waren ja jetzt schon irgendwie Wahlen ins Auge gefasst, ne? Terminlich. Relativ bald Neuwahlen wegen einem Präsidenten.
Ja, also bei der letzten Wahl war es so, dass gemäßigte Kandidaten gar nicht zugelassen waren. Dann haben irgendwie auch nur 49% aller Wahlberechtigten überhaupt eine Stimme abgegeben. Das sind nur ganz knapp schlechtere Zahlen als bei uns. Ja, aber naja, bei uns gibt es ja auch fast keine gemäßigten Stimmen mehr, die man wählen kann.
Ist das so? Ist,
ich wollte mal gerade was Populistisches raushauen, lass mich.
Ayatollah Steinmeier hat beschlossen. Ja, gut, also, so weit ist es mit der Umvolkung noch nicht gediehen. Ne? Vielleicht wird er bei nächsten Thüringer Wahlen stellt sich das Volk gegen die Pläne. Ja, wer weiß. Wer weiß.
Ein Freund von mir hat erzählt, der wohnt so Freital, Klingenthal, die Ecke. Der hat erzählt, dass ihm bei der letzten Wahl überhaupt nichts anderes übrig blieb, als CDU zu wählen, weil außer Freie Sachsen, AfD und CDU sowieso niemand irgendwelche Prozente da kriegt.
Okay.
Und dass er als Linker sozusagen CDU wählen musste. Und das war,
Ja, das glaube ich. Das ist dann schon schwer. Ich war gestern im Eichsfeld unterwegs. Also da gibt's auch neben den etablierten Parteien, also ich habe glaube ich SPD oder linke Plakate, habe ich gar nicht gesehen. Da war CDU, AfD und dann noch irgendwelche lokalen Wahlalternativen, von denen du noch nie was gehört hast, wo du auch nicht weißt, ob da, weiß ich nicht, das Abtreibungsrecht von 1340 wieder eingeführt wird oder so.
Eichsfeld halt, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also ist schon krass. Bei Ali im Dorf habe ich ein Plakat gesehen, da ist auf Kommunalebene eine Wählerinitiative, die besteht irgendwie nur aus Feuerwehrleuten. So mit Uniform und so dieses,
Gegen die Brandbeschleunigung.
Ja, also fand ich aber eigentlich so ganz smart, so von dieser zivilgesellschaftlichen, ehrenamtlichen Seite da einen Wahlzusammenhalt herzustellen beim Wähler.
Aber standen die dann auch mit Uniformen da? Also haben die sich so direkt in ihren Feuerwehruniformen
dargestellt? Das habe ich mir überlegt, ob das wirklich, das war eine freiwillige Feuerwehr, die haben auf jeden Fall Arbeitshosen und einheitliche T-Shirts angehabt. Ob das jetzt nun die offizielle Uniform war, ob sie das dürfen oder das weiß ich nicht. Bin ich mir nicht ganz
das
sicher,
ist nämlich aber
es sind ja keine Berufsfeuerwehrleute. Ne?
Das ist nämlich eine ganz interessante Frage. Ich habe mich diese Frage so nebenbei gestellt, sonst hätte ich... Ich habe sie jetzt nicht weiter verfolgt. Vielleicht weiß ja jemand hier im Auditorium was. In Halle, da gibt's einen CDU-Politiker, der sich mit seinem Hund aufs Wahlplakat hat setzen lassen. Und der Hund trägt dann auch noch einen HFC-Schal.
Kann man den Hund wählen?
Also die Frage ist natürlich, wählt man den Hund oder den Herrn? Und dazu gab es noch eine geile Aktion der Partei. Die haben ihre Kandidatin mit einer Katze dargestellt.
Okay.
Und haben es direkt darunter gehangen. Also es ist in Halle ist die Frage, ne, Hund oder Katze am Ende die Entscheidung.
Okay, naja. Ja, ist klar. Also ich musste jetzt gerade spontan an Claudia Pechstein denken. Die hat ja mal auf so einem CDU-Konvent irgendwie eine Rede in Polizeiuniform gehalten. Das war auch schon... Also bei den vertretenen Meinungen relativ grenzwertig, wenn ich die Berichterstattung richtig erinnere. Ich habe die Rede mir ehrlicherweise, muss ich sagen, nicht direkt angehört. Aber da gab es doch mal eine Kontroverse, ne?
Nee, ich glaube, das war so, dass du nicht mit Uniform sowas machen darfst. Also es kann durchaus sein, dass man eben auch nicht mit Uniform auf so ein Plakat kann. Ja.
Nee, also muss ich sagen, da habe ich wahlrechtsmäßig oder ist ja dann auch vielleicht eher beamtenrechtlich oder bin ich da nicht so ganz firm. Also ich glaube, ein Beamter mit Uniform ist da noch schwieriger.
Aber mal wieder eine sehr spannende Frage, die sich jetzt hier nebenbei ergeben hat.
Ja, auf jeden Fall. Wo war man eigentlich stehen geblieben? Wir sind jetzt vom Hubschrauber, also der Hubschrauberabsturz war schon ein totales Abschweifen vom eigentlichen Thema. Wo warst du? Ne? Wir sitzen zusammen in einem Flugzeug, genau.
Richtig.
Wie kommt es überhaupt dazu? Ich dachte, du fliegst irgendwie einen Tag eher. Wir hatten ja neulich festgestellt, als wir uns mal unterhalten haben, was krass, du bist auch in Wien. Ach nee, ist ein Tag eher.
Ja, ich habe mich geirrt. Ich habe mein Kopf ist nicht mehr, also was Termine angeht, ich habe den komplett outgesourced. ich agiere einfach nur noch auf Zuruf. Ja, mach das, schreib das. lächelt da in die Kamera, küsse dieses Baby, schüttelt da die Hände. Ich bereite mich schon auf die Karriere als Politiker vor.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das merkt man langsam. Hm.
Darfst du denn oder willst du denn schon sagen, was ihr eigentlich in Wieden macht oder eher nicht?
Können wir gern drüber reden. Wir machen in Wien Choraufnahmen.
Nicht Metal-Core-Aufnahmen, sondern so richtig
Metal-Core-Aufnahmen. Nein, mit einem richtigen krassen Chor. Welcher Chor und was und wie und hätte der, da reden wir mal noch nicht drüber, aber Choraufnahmen für unsere nächste Platte, ja. In einem ultra krassen Studio freue ich mich sehr drauf. Mit Sven Helbig sind wir dort und Wilhelm Keitel auch wieder als Konzertmeister, Kapellmeister. Dirigent, Arrangeur, was, also ich blicke da immer nicht so ganz durch, wie die Aufgabenverteilung ist.
In diesem, das war bei Wanderer auch, ne?
Irgendwie? Klassische Musikbetrieb. Nee, eben auf der letzten Platte war das.
Auf der letzten.
Mhm. Bei Wanderer haben wir da klassisches Zeug? Weiß ich jetzt gar nicht.
Ich hatte irgendwie so diese düstere Erinnerung an einen Tagebau in Querfurt, wo du mir solche Sachen erzählt hast, aber...
Da ging es auf jeden Fall im Wanderer. Nee, also bei der letzten Platte, da waren wir ja im Bolschoi-Theater zum Aufnehmen und also im, dann noch in einem Rundfunkstudio und so weiter, aber das ist natürlich in Russland, Weißrussland, wo jeweils die Bolschoi-Theater stehen, ist jetzt gerade etwas schwierig.
Schlechtes Timing.
Ja, schlechtes Timing und mit den staatlichen Stellen will man da jetzt natürlich gerade auch nichts zu tun haben, wäre auch nicht das richtige Zeichen, denke ich. Ne? Obwohl da natürlich viele, viele Kulturschaffende sind, die da jetzt halt gerade wirklich starben und die auch sozusagen von uns aus, von mir aus gesehen, jetzt nach meiner Meinung auf der richtigen Seite stehen, aber dann natürlich auch nicht aus ihrer Welt, aus ihrer Haut können, die da gerade eine ganz, ganz schwere Zeit haben. Ne? Gerade im Kulturbetrieb, das sind ja oft fortschrittlich denkende Leute und westlich orientierte.
Ja, und da wirst du ja für Kleinigkeiten, landest du da im Knast. Also das ist ja auch ganz, ganz schlimmer Unterdrückungsstaat geworden.
Ja, ja.
Ja. Das richtige Zeichen wäre, in Georgien aufzunehmen, Mike.
In Georgien, ja. Also in
Georgien.
Wir hatten das Thema schon mal angerissen. Also ich bin von Georgien, das ist ein Land, was mich generell sehr, sehr fasziniert. Also ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, ich glaube, der georgische Knoten oder so heißt das. Das hat, glaube ich, ein Journalist geschrieben, der sich leider lange mit Georgien zu tun hatte. Und wenn man so diese ganzen kleinen Besonderheiten dieses Landes, so von Literatur über Musik, über Wissenschaft, Geografie und die Geschichte, also das ist ein Land, was so viele Anomalitäten und Anekdoten und aufzuweisen hat. Also das ist wirklich, weiß ich nicht, so was der Tintenfisch im Tierreich ist, mit einem völlig komischen Gencode und was weiß ich wie vielen Abweichungen von der normalen Norm. So ist das irgendwie, finde ich, Georgien immer im Länderkanon.
Aber warte, hatten wir im Podcast drüber gesprochen oder war das im Stream? Ich glaube, ich hatte im Stream auch mal haben wir uns mit Georgien beschäftigt, weil da ja gerade wieder ganz schwere Proteste sind bezüglich dieses, ich sag mal, Agentengesetzes, das jetzt da durchgesetzt werden soll und damit mehr oder weniger auf, die Annäherung an die EU erschwert oder verhindert wird von diesem Oligarchen, der da.
Ja, aber auch eine positive Abweichung. Ne? Ich meine, eine ehemalige Sowjetrepublik, in der es eine intakte Zivilgesellschaft gibt, die für die europäische Integration auf die Straße geht. Ne? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist im Baltikum denkbar irgendwie, aber so, ich sag mal, in der Gegend ist das schon auch was Besonderes, ne? Also mir sind die Georgier da sehr ans Herz gewachsen. Und jetzt mal einen Wanderurlaub in Zwanetien oder so in Georgien zu machen, also auf jeden Fall noch absolut einer meiner unerfüllten Träume. Ja.
Tja, na mal hoffen wir es mal, dass wir uns das noch erfüllen können. Ich würde es auch sehr gerne nach Georgien. Aber aktuell sieht das alles sehr, sehr kritisch aus da.
Was auch nicht unerwähnt lassen darf, Dynamo Tiflis. Europapokalsieger, der Pokalsieger, ne? Also die haben einen Europapokal gewonnen. Warum weiß ich das? Ja, sie haben im Finale gegen Carl Zeiss Jena gewonnen, leider. aber schon auch krasse Nummer. Ja. So sieht's aus.
Hast du das war die gehabt? Waffenkammer der Antike.
Ah ja?
Okay. Ja? Das wusste ich auch nicht. Um einen random Fakt hier zu droppen, wenn wir da sowieso dabei sind.
Ah, okay. Ja.
Ja. Und? Gab es sonst noch was, Mike? Was beschäftigt dich gerade? Wir können ja auch mal eine ganz kurze Folge machen, ne? In dem so ein, zwei Fakten.
Du, müssen wir sowieso tschüss. Machen, weil ich um 5 meinen Jungen vom Leichtathletiktraining abholen muss.
Ah.
Was mich sonst noch beschäftigt? Also mich beschäftigt, ich habe heute Nachmittag schon meine Sachen für Wien irgendwie eingepackt. Man ist ja, wenn man Reiseroutine hat, das wird ja auch immer kürzerer Vorlauf. Man schmeißt da mal so eine Viertelstunde den Scheiß zusammen, den man braucht. Und das ist diesmal so ein Reiseantritt, wo ich permanent das Gefühl habe, ich habe irgendwas vergessen und ich weiß nicht was. Und das.
Aber du hast jetzt schon gepackt, ja?
Deshalb habe ich da meinen Rucksack schon gepackt, weil ich morgen noch einen Haufen Scheiß im Ministerium und so zu tun habe. Und das ist ja auch nur ein Tagestrip sozusagen. Deshalb nicht so weiter schlimm. Aber ich habe manchmal so, wenn ich mich Reisevorbereitungen mache, habe ich tagelang vorher schon das Gefühl, was zu vergessen oder was vergessen zu haben. Und ich weiß nicht was. Das treibt mich total in den Wahnsinn. Nur so ein Gefühl. Und man geht dann alle Situationen durch, alles, was man versprochen hat, alles, was man noch machen wollte. Wollte ich vorher noch den Strafzettel überweisen oder wollte die Steuerberaterin vorher noch was haben? Oder hast du nicht gesehen, ne? Das ist natürlich, wenn man da mal einen Monat auf Tour ist irgendwie, dann immer virulent solche Fragen. Aber dass mich jetzt ein Tagestrip sozusagen mental so. Ich weiß auch nicht, warum.
Also ich muss sagen, konkret, Flugreisen machen mir echt Stress.
Ja.
Also Reisen an sich jetzt nicht, aber Flugreisen stresst mich irgendwie, weil ich immer noch so das Gefühl habe, wenn ich, ne, ich habe es ja mal erlebt, ich war ja mal 10 Sekunden zu spät an einem Gate und saß dann einen Tag in Riga fest.
Oh, okay.
Hatte ich schon 2-3 Mal erzählt, ja, mit Sachsen, wo wir in demselben Flugzeug waren. Wo Sturm war und wir dann zu spät angekommen sind. Also ich weiß ja, dass es da nichts zu diskutieren gibt und dass zu spät heißt. Ja. Und das macht mir immer irgendwie so einen Stress. Trotz allem habe ich noch nichts gepackt und muss auch noch meinen Vortrag auswendig lernen.
Also du hast irgendwann. Ein Symposium oder wo bist du da?
So kann man sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass das dem auch nahe kommt, es geht um die The Future of Fact-Checking.
Fact-Checking.
Naja, es geht so im Endeffekt, geht es da um KI, wie man in Zeiten der aktuellen medialen Entwicklung mit dem Thema Fakten und Wahrheit umgeht. Und da darf ich die Keynote halten.
Aber hat man also jetzt so rein vom, wie soll ich sagen, jetzt aus meiner Laienbasis, also wie das meiste Fact-Checking irgendwie aussieht, muss man da nicht zu seinen Fake News einfach nur die ersten 10 Google-Suchergebnisse beeinflussen und dann hat man das Fact-Checking bei den Leuten eigentlich auch in der Tasche. Das ist doch irgendwie agenturgetrieben. Die meisten lesen dort die Überschriften. Wenn die 3 Worte danach auch noch stimmen, dann ist der Fakt gecheckt irgendwie. Also jetzt nicht, wenn ich wissenschaftliche Fakten checke oder so, aber wenn ich jetzt mal irgendein dummes Posting machen will und bin mir über irgendwas nicht ganz sicher und google, also dann ist mein Fact-Checking auf so einem Niveau. Ne? Muss man ja ganz ehrlich zugeben. Wird ja bei vielen Leuten auch nicht anders aussehen.
Na, das Recht richtet sich ja jetzt ganz konkret an Pressevertreter und Agenturen und so. Ne? Und Google selbst veranstaltet, also ist Mitveranstalter der Veranstaltung und hat dann natürlich auch ein Interesse daran, als Institution gegen Fake News irgendwie zu stehen. Keine Ahnung,
ob da
Input kommt.
Also, wenn man das kommt, da kann man ja ultra tief reingehen. Da kannst du ja von der philosophischen Erkenntnisfrage überhaupt erstmal ausgehen. Was ist denn Wahrheit? Wenn genug Leute irgendwas glauben, ist das dann nicht auch schon eine Art von Wahrheit, auch wenn es alternativ ist?
Pass auf,
manche Fakten lassen sich ja auch nicht objektivieren. Ne?
Ich mach mal deine ganze Vorstellung kurz kaputt von dem, wie Wahrheit oder Inhalt im Internet so sind. die,
bitte.
Die explosive Entwicklung von Large Language Models, ne? Also der Basis dieser KIs jetzt sozusagen, ne? Das, worauf das trainiert ist, die führt dazu, dass basically das Internet zu klein ist. Das Internet, die Daten, die wir im Internet haben, die Menge an Inhalten ist zu gering, um noch langfristig gesehen diese Large Language Models mit Inhalten zu füttern. Was passiert jetzt schon? Diese KIs produzieren ja jetzt schon sehr viele Inhalte aus dem, was sie vorher schon gelernt haben. Hm. Das heißt, Inhalte, mit denen Large Language Models in Zukunft immer stärker prozentual auch gefüttert werden, sind Inhalte, die selbst schon von KIs geschaffen wurden. Hm. Und dann kommen wir zum Habsburger-Syndrom.
Ich wollte gerade sagen, das KI. Ist doch so eine digitale Inzest dann, oder?
Richtig, also. Richtig, richtig. Digitaler Inzest.
Ah, okay, krass. Also, und warum ist das so? Also spiegelt sich die Realität nicht genug im Internet wider? Also sind da einfach
nicht genug... Es ist nicht genug.
Es sind nicht genug Daten vorhanden, um die Anfragen zu erfüllen sozusagen. Also...
Die Kapazitäten sind so enorm und schießen so in die Höhe, dass es einfach nicht genug Material gibt, um damit zu trainieren. Also beispielsweise hat ja Google hat ja 25 Millionen Bücher digitalisiert. Mhm. Viel von diesem Buchmaterial existiert ja gar nicht im Internet beispielsweise. Mhm. Also Google hat für ihr Modell, keine Ahnung, ob in weiser Voraussicht oder durch Zufall, ich denke mal in weiser Voraussicht, vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder wann die damit angefangen haben, ist ja schon eine Weile am Laufen, haben die gesagt, wir digitalisieren jetzt mal einen Schatz für uns und arbeiten jetzt intern damit. Also ihr Modell wird, weiß nicht, ob es das schon hat, aber wird auf jeden Fall 25 Millionen Bücher inhaltlich im Vorteil sein. Die es im Internet nicht gibt oder wo es einen großen Anteil davon nicht im Internet gibt. So, aber ne, also die Menge an Inhalten ist halt begrenzt. Verstehe. Und je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto weniger bleibt uns übrig. Beispielsweise gibt es wohl, habe ich letztens gehört, ist wohl von den Texten der Antike 75% verloren gegangen. Also wir wissen gar nicht, also vom antiken Griechenland jetzt konkret, wir wissen vom antiken Griechenland eigentlich super wenig, obwohl es immer so wirkt, als ob man richtig viel wüsste. Also ungefähr 75% existiert nicht mehr von diesen Schriftzeugnissen.
Krass, ja, das ist, glaube ich, bei Heinz G. Konsalik auch nicht anders bei seinen Werken. Er kennt die Leute auch nur noch ein, zwei Romane. Obwohl der Hunderte geschrieben hat, wahrscheinlich. Nee, aber das ist ja wirklich krass. Aber ich kann mir das immer noch nicht richtig vorstellen. Aber warum reicht das nicht aus? Also ist es nicht ausreichend, um, wenn ich jetzt wirklich täuschend echt, ohne dass ich das irgendwie nachweisen kann, Alexander Prinz läuft besoffen in Halle über den Marktplatz und sagt ein Gedicht auf. Um das... reell darzustellen, dazu reicht die Menge nicht,
Es geht ja jetzt nur
wozu reicht das dann nicht? Das
Weiterentwicklung. Naja, wenn wir jetzt uns alle darauf, wenn wir jetzt vereinbaren würden, reicht jetzt, stopp, dann ist es halt so, aber es geht ja weiter, ne? Also die Programme schreiben sich selbst um, verbessern sich selbst, entwickeln sich auf Basis der Hardware, weiter, ne, also ich müsste jetzt nicht über diese ganzen Waiver-Technologien und so sprechen, wie krass und wie viele Flops die da und egal, ne, also habe ich selber viel zu wenig Ahnung. Jedenfalls, es geht ja immer weiter, es wird ja immer größer, es wird ja immer schneller und umfangreicher.
Also das sind ja das dann ja super, super Realitäten, die über der Realität sind.
Wir sind auf jeden Fall mittlerweile so weit, dass KIs schneller in der Lage sind, Captchas auszufüllen. Also die Dinge, die beweisen sollen, dass man ein Mensch ist, werden von KIs schneller gelöst als von Menschen mittlerweile. Das Wissensniveau der meisten KIs liegt jetzt mittlerweile über den von PhDs. Jetzt, Stand Januar. Ja, wir haben jetzt gerade eben, ja. falls ihr da mal Bock habt, guckt euch mal bei ChatGPT um. Da ist jetzt GPT 4 Omega online gekommen. Und das Ding kann halt einfach Sarkasmus. Also ich habe für die Präsentation habe ich da mal einen sarkastischen Kommentar dazu abgeben lassen, warum sich keiner Sorgen machen muss, dass er seinen Job verliert wegen KI. Und dann habe ich gesagt, ey, mach mir mal dabei noch eine kleine Karikatur dazu. Hast du gleich noch die Karikatur dazu bekommen? Also es ist mittlerweile auf einem Niveau, das vor einem Jahr, nee, was vor einem halben Jahr noch nicht denkbar war. Und das ist der Punkt. Die Schritte dieser Entwicklung sind so insane, dass man gar nicht mehr weiß, was zu erwarten ist. Ja, vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass die KI in der Lage ist, meine Stimme korrekt wiederzugeben oder darzustellen. Das ist mittlerweile kein Thema mehr. Das geht sogar in unterschiedlichen Sprachen, die ich noch nie gesprochen habe.
Krass.
Das ist verrückt. Es ist absolut verrückt.
Krass. Na ja, gut, klar, mit den Captchas.
Scarlett Johansson ist jetzt überzeugt davon, dass OpenAI ihre Stimme gestohlen hat, nachdem sie einen Vertrag mit OpenAI abgelehnt hat. Da gibt es heute gerade, ich bin noch nicht tiefer in der Thematik drin, aber ich habe es vor dem Podcast gerade gelesen, heute große Schlagzeile, dass OpenAI Scarlett Johansson Stimme gestohlen hat. Also das ist die Realität, in der wir uns befinden. Wir befinden uns in einer Realität, wo Künstlerinnen und Künstler, Schauspieler und Schauspielerinnen in ihren Verträgen in Hollywood ihre 3D-Modelle von ihren Körpern verkauft haben für ein paar hundert Dollar, die jetzt in Zukunft für immer und ewig als Figuren in jedes in jeden Film reingerendert werden können. Also wir haben mittlerweile ja komplett gefakte Filmhintergründe. Ne? Du kannst Filme komplett in irgendwelchen grünen Studios aufnehmen und bald brauchst du halt noch nicht mal mehr die Schauspieler dazu. Und ja, niemandem wird es auffallen. Und mit bald meine ich nicht in 10 Jahren, sondern eher in 2.
Ja, ne, das ist ja schon gang und gäbe, auf jeden Fall. Klar, also da ist das Holodeck nicht mehr weit entfernt. Ne? Sind dann natürlich nur die Rechenkraft. Die Rechenkraft und die Energie sind da, glaube ich, die Bottlenecks. Das ist schon insane. Ja, das sind ja auch in der Entwicklung Potenzen, ne? Das kann man sich ja immer gar nicht vorstellen. Macht einem schon irgendwie Angst. Also man hat nur, wenn man jetzt mit Plattenfirmen redet oder so, bei denen ist natürlich ein Riesenthema, dass sie einen Haufen KI-generierte Musik angeboten bekommen. Auch von Künstlern, die das nicht transparent machen. Ne? Und da willst du dich natürlich nicht aus dem Fenster lehnen, ne? Weil mit ungeklärten Urheberrechtsfragen und du veröffentlichst das dann als Firma von irgendjemandem, da hast du dann auch ganz schnell irgendeine Klage von irgendjemandem am Arsch.
Aber gibt's KI-Tools, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Sachen, die Stimmen cleaner machen oder so, gibt es irgendwelche Tools, mit denen man sinnvoll arbeiten kann? Habt ihr euch da schon mal irgendwie schlau gemacht, was die Arbeit so erleichtert?
Also ich sag mal, dass wir jetzt morgen nach Wien fliegen, um Choraufnahmen zu machen, das ist ein kompletter Anachronismus.
Okay, stimmt. Eigentlich ist das Antwort genug, ja.
Ne? Also das machen wir aber ganz bewusst. Also wir könnten da die Hälfte der Zeit auch investieren, uns in irgendein neues KI-Choralprogramm einzuarbeiten und da vielleicht ähnliche Ergebnisse zu erzielen, ne? Aber das ist halt nicht das Feeling, nicht das Statement, was wir haben wollen.
Ja, genau, geht aber, ja auch um die Geschichte dazu, ne?
Ja, klar. Aber damit kann man sich, gibt ja schon seit Jahren irgend so eine Seite, wo du hier so einen Algorithmus zuhören kannst, der da 24/7 einen Death Metal Song spielt. und das ist von irgendwelchem Tech-Death-Gerülpse oder so, kannst du das nicht unterscheiden. Also das ist, ob das nun irgendwelche Kids am Computer zu Hause zusammengefriemelt haben oder das gerade ein Algorithmus live mixt.
Ja, aber es ist ja jetzt so, dass schon das erste komplett computeranimierte oder KI generiert, das muss man ja sagen, nicht animiert, sondern KI generierte Musikvideo entwickelt wurde mit Hilfe von Sora. Also das wirklich einfach kein Mensch, der da drin existiert, wirklich existiert. Kein Hintergrund, kein Nichts. Und natürlich sieht das aus, als wäre es directed by David Lynch. Aber es sieht halt schon nach echten Menschen aus, die in echter Umgebung was tun, nur auf LSD halt, ne? So, und von dem Schritt hin zu etwas, das wirklich reasonable ist, das sind Monate maximal.
Ja, du, das sind ganz oft auch nur, ist da der Anwender der Bottleneck. Demnächst wird viel Kunst des Künstlers darin bestehen, einfach nur ein ChatGPT-Operator zu sein, der da die richtigen Anfragen stellen kann und so weiter. Ne? Und vielleicht seine Ideen und Kreativitäten auf die Anweisungen und Grundideen lenkt und so. Ne? Also im weitesten Sinne, oft funktioniert ja Kunst schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten auch so. Ne? Gibt ja ganz, ganz viele Leute, die große Künstler, die in ihren Werkstätten nur Anweisungen gegeben haben, ihren Angestellten oder Assistenten und so weiter, ne? Die da eigentlich nur eine Grundidee hatten. Und ob ich dann einen Assistenten habe, der Michelangelo heißt und vielleicht aus dem selber irgendwann mal was wird oder nicht, ne? Das kann ja sein, aber ob das dann nun ein Chatbot ist oder irgendeine KI-Maschine oder was, das ist dann im Prinzip gar nicht so sehr der Unterschied. Also ich glaube,
also es ist ein Werkzeug, das ist halt der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Ja. Das ist ein Werkzeug und genau wie es ja in allerhand handwerklichen Berufen beispielsweise Werkzeuge gibt, die sich verbessert haben, hat sich halt auch die Möglichkeit verbessert. Ne? Also wenn man überlegt, dass elektronische und digitale Musiktools ja auch das Musikmachen revolutioniert und komplett verändert haben in den letzten Jahrzehnten. So. Der Punkt ist halt immer noch das, was im Hinterkopf ist. Man hat ja damit der Kunst anderer Menschen zu tun. Und wann jetzt dieses Momentum gekommen ist, dass man sagen kann, die Remix-Funktion dieser KIs ist so gut, dass daraus tatsächlich etwas Neues, Kreatives entstehen kann. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir eigentlich an dem Punkt sind, weil wir, ich arbeite viel mit Midjourney. Wir haben bei Midjourney ja die Möglichkeit, so beispielsweise Teile des Bildes auszutauschen. Also mir gefällt jetzt irgendwie eine Rankenform nicht, dann setze ich da vielleicht irgendwie eine Lichterkette hin. Und also man kann ja quasi alles Mögliche mit diesen Bildern, die man dort generiert, bauen und die in jeder Form verändern, wie man will, auch in kleinen Elementen. Und ich finde, das ist schon so nah an eigenem kreativen Schaffen dran. Und auf der anderen Seite hast du ja auch eine Festplatte, wo du mit Eindrücken und Dingen gearbeitet hast oder die für dich sozusagen aufgesogen hast, aus denen du dann etwas generierst. Weil wahre originäre Kreativität gibt's ja nicht. Alles ist immer nur Remixing. Kultur ist Remixing. Und ich glaube, das ist so dieser gedankliche Twist, den man da noch ein Stück weit machen muss. Es ist halt, ich verstehe das halt, wenn du jahrzehntelang irgendwie gelernt und perfektioniert und gemastert hast, dass das jetzt ein Spucken ins Gesicht ist, dass dann Leute ohne jede Vorbildung plötzlich so ganz einfach was Kreatives schaffen können. Ich glaube aber perspektivisch ist es auch eine Möglichkeit, dass sich noch mehr Leute ausdrücken können. Der Punkt ist, ne, es gehört zur Kunst das Gatekeeping dazu.
Ja.
Mike, was sagst du? Ist es notwendig, dass es das Gatekeeping gibt in der Kunst? Oder?
Ja, natürlich. Also was heißt, es ist nötig? Das ist eigentlich nicht nötig. Also das Gatekeeping, was du da meinst, das ist ja dann einfach die Spitze der Exzellenz, ne? Und es wird immer noch eine Exzellenz geben von Leuten, die solche Maschinen einfach noch viel, viel besser bedienen können als andere und die bessere Grundideen haben, die bessere Maschinen zur Verfügung haben, die bessere Befehle erteilen und bessere Arbeitsanweisungen, das ist klar. Aber die Frage beim Gatekeeping ist, das ist ja erstmal ein Fakt, den es auch gilt, festzustellen, es wird immer noch ein Gate geben. Nur das Gate hat sich dann halt irgendwo anders hin verlagert. Das Gate ist dann nicht, kannst du besonders gut mit einem Pinsel umgehen oder gelingt es dir, ein Vibrato auf der Geige besonders gut zu machen oder irgendwas, was da irgendwie das Gatekeeping ist, die Artistik an sich, sondern da ist das Gatekeeping halt die vielleicht eine programmiererische Fähigkeit, ne, oder eine kreative Fähigkeit, aber diese Gates, wo sich die Spreu vom Weizen trennt sozusagen, die wird es da auch immer noch geben und Exzellenz wird es auch geben, aber eben auf einem viel, viel höheren Niveau, ne? Also es wird für mich in Zukunft kein Problem sein, ein eigenes Bild zu entwerfen, was auf den ersten Blick die Qualität von einem Michelangelo hat und genauso aussieht, also auch wenn ich das im richtigen Leben nie im Leben malen könnte, aber Michelangelo gab es ja nun schon mal, ne? Das neue, das unverkennbare eigene Trademark, das, was eben noch nicht in dem Bassin, in dem der Algorithmus und die KI mit ihrem Algorithmus fischt und forscht, noch nicht rumschwimmt, das ist ja das. Ne? Und das ist auch selbst bei der Variante, dass die immer selbstreferenziell auf eigene Verarbeitungsergebnisse zurückgreifen, kann ja da auch noch nicht vorhanden sein, wenn eine KI so noch nicht bedient wurde auf diese Weise und dieser bestimmte Bastard noch nicht hergestellt wurde. Ne? Wenn jemand noch nicht gesagt hat, mal mir einen Stabhochspringer in der Weise von Kippenberger, aber das soll aussehen, als ob Pearl Jam das als Song gespielt hat oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja das, was immer neue Kunst rausgebracht hat. Sachen zu kombinieren, die noch nie da waren, Wahnvorstellungen, Zufälle, Ereignisse, die es noch nie gegeben hat.
Ich schreib mir das nach dem Podcast nochmal, ich hau das mal bei Midjourney rein, mal gucken, was bei rauskommt. Ich würde behaupten, das geht.
Ja, natürlich geht das, klar, aber ich meine, dass jemand auf die Idee kommt und dass da ein gutes Ergebnis.
Ach so, was man in den Mixer packt.
Ne? Diese Grundidee, das wird das kreative Gate in Zukunft sein. Ne?
Ja, da gebe ich dir recht.
Also, dass jemand auf diese Idee kommt, das kann der KI niemand abnehmen. Und es wird auch, wenn es, natürlich gibt es in der Kunst auch immer die gleichen Impulse, die Kreativität fördern und die nach kreativer Umsetzung und Pointierung schreien. Ne? Liebeskummer, Verliebtsein, Trauer, Freude, Freundschaft, Verrat, Hass, Neid, ne, das sind ja Triebkräfte, die sich immer wieder wiederholen, aber genauso gibt es auch geschichtliche Ereignisse, die Kunst hervorgebracht haben, die es vorher noch nie gab. Ne? Also wenn du an die künstlerische Bearbeitung des Holocaust denkst zum Beispiel oder wenn morgen auf der Erde Außerirdische landen oder so, das sind Sachen, die haben sich noch nie vorher in der Kunstgeschichte irgendwie gespiegelt, ne, und bringt vielleicht andere Ausdrucksformen, Kombinations- und Denkmöglichkeiten hervor. Also das ist alles sehr, sehr kunsttheoretisch und kunstphilosophisch, aber also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Dass es einerseits in der Kunst immer wieder die gleichen Gefühle und Geschichten gibt, die in Variationen dargestellt werden. Ne? Schau dir mal die Geschichte des Theaters. Wie viel sind da Neuinszenierungen von irgendwelchen alten bekannten Stoffen in so einem Theaterspielplan? Aber was originär wirklich Neues, das braucht ganz, ganz eigene und äußere Impulse und ist KI hin oder KI her in der Menschheitsgeschichte immer nur an ein paar Spots durch die Jahrhunderte zu erkennen. Ne? Sonst ist es sowieso immer das Gleiche. Also Liebeskummer hat sich vor 2000 Jahren genauso scheiße angefühlt wie heute und der menschliche Gencode hat sich nicht so weit verändert, dass er da was anderes ausdrücken will oder was anderes fühlt. Ne? Also da bist du, weiß ich nicht, ein paar Zeilen von Ovid in die heutige Sprache übersetzt, versteht jemand mit Liebeskummer heute noch genauso wie damals.
Ne? Und mit ChatGPT ist es sehr, sehr einfach, Ovid in die heutige Sprache zu übersetzen.
Ja, eben. Genau.
Und weil wir jetzt bei Kunst sind, möchte ich hier tatsächlich einfach mal diesen ganz galanten Weg zum Kundenservice wagen. Schön. Weil das nämlich tatsächlich, es passt ganz gut dahin, möchte ich sagen. Mike, heute geht es um Richard Garfield.
Okay.
Also Richard Garfield, natürlich erinnert der Name an James Garfield. Den 20. Präsidenten der Vereinigten Staaten, der ist in einem Attentat zum Opfer gefallen. Weißt du, was da passiert ist eigentlich?
Nein, ich habe von James Garfield auch noch nie was gehört, muss ich ehrlich sagen.
Ach so, nee, also es ist tatsächlich krasse Geschichte, wusste ich vorher auch nicht. Der ist von einem ehemaligen Redenschreiber von ihm, von seiner Präsidentschaftskandidatur erschossen worden.
Oh, okay.
Der war nämlich Berichten zufolge irgendwie labil, also nicht meine Worte, steht so drin. Und man hat nicht so richtig mit seiner Arbeit gearbeitet, weil der wohl nicht der Beste war irgendwie. Und er wurde während der Kampagne nicht so richtig beachtet und das hat er irgendwie nicht so gut verwunden. Und hat sich eingebildet, dass trotz dessen Garfield nur wegen ihm Präsident geworden ist. Und hat dann versucht, darauf dann einen Diplomatenstand einzufordern. Also der ist dann mehrfach beim Präsidenten aufgeschlagen und bei allen möglichen anderen Stellen und hat gefordert, dass ihm jetzt ja endlich sein Diplomatenamt zuerkannt wird. Hat natürlich nicht funktioniert. Okay. Und deswegen hat er dann irgendwann den Präsidenten erschossen.
Also kann man zusammenfassend sagen, mit der Einschätzung, der hat einen an der Klatsche, lagen die nicht so falsch?
Nee, da lagen sie goldrichtig und es ist auch ein Problem, dass mit ChatGPT niemals passiert wäre.
Ja, na klar, aber du, also gesagt, ne, wenn die Maschinen Gefühle entwickeln und sich dann undankbar ausgebeutet fühlen, wer weiß.
Also Sarkasmus geht schon, wie gesagt. Ja, aber um Garfield geht's gar nicht. Sonst wäre das jetzt hier der kürzeste Kundenservice aller Zeiten gewesen. auch wenn der tatsächlich eine richtig krasse Lebensgeschichte hat.
James Garfield. Also
James Garfield. Hm. Spannende Geschichte. Vielleicht kommen wir da nochmal zurück. Auch im Bürgerkrieg politisch später dann. Also eine sehr spannende Geschichte. Ist so an der Frontier aufgewachsen in so einem Holzhaus mitten in einem malariaverseuchten Sumpf. Also wirklich alle Stationen des Lebens irgendwie mitgenommen und dann wegen sowas gestorben. Also krass dramatische Geschichte. Genau, aber um den geht's nicht.
Der malariaverseuchte Sumpf. Ich bin gespannt, wann die Station in meinem Leben auftaucht.
Nee, das muss am Anfang passieren.
Ach so.
Also ich glaube, ansonsten geht's eher in so eine Richtung Kolonialgeschichte. Das erinnert mich sehr so an also diese Romane, die in der kolonialen Zeit rausgekommen sind von irgendwelchen Großstädtern, die sich dann in die Wildnis begeben, um da die Zivilisation zu verbreiten. Naja, ich schweife ab. Es geht, wie gesagt, nicht um den Präsidenten, aber es geht tatsächlich um jemanden, der mit dem verwandt ist. Mhm. Der Präsident war nämlich der Ur-Urgroßvater von Richard Garfield. Das war aber nicht der einzige bemerkenswerte Mann in dieser Familie. Sein Urgroßonkel, der hat auch was Krasses erfunden. Also was richtig...
Von Richard Garfield, der Urgroßonkel.
Der Urgroßonkel von Richard Garfield hat etwas erfunden, wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass irgendjemand das jemals erfunden hat. Mike, gib mir doch mal ein Beispiel von irgendwas, wo du denkst, das hat doch nie irgendjemand konkret erfunden.
Die Sneakersocke? Keine Ahnung.
Okay. Nee. Noch viel banaler.
Noch viel banaler. Nee, ich weiß es nicht. Sag mal.
Die Büroklammer. Ja, also es geht jetzt um den Urgroßneffen des Büroklammererfinders.
Die Büroklammer, ey. Was für ein Segen für die Menschheit. Ja, jetzt ohne Scheiß. Die sieht ja auf der ganzen Welt gleich aus, so eine scheiß Büroklammer. Das ist scheinbar eine Extremwertaufgabe, die richtig gelöst ist.
Krass, ne?
Ja.
Auch wenn ich tatsächlich eher so der Klammeraffenfreund bin. Ne, da bleibt zusammen, was zusammengehört. So, Richard Channing Garfield wurde am 26.06.1963 in Philadelphia geboren. Sein Vater war Architekt, deswegen sind die viel in der Welt unterwegs gewesen, bevor sich die Familie dann in Oregon niedergelassen hat. Und offensichtlich war das jetzt nicht so eine Gegend oder eher nicht so der Typ, dass man da viel draußen war und viel sportliche Aktivitäten oder irgendwas, außerhalb des Heims gemacht hat. Seine Hobbys waren so Puzzeln. Beispielsweise, er war großer Fan von Puzzeln. Und als Jugendlicher hat er dann auch das Spiel Dungeons and Dragons entdeckt. Mhm. Also die Biografie ist sozusagen schon vorgeschrieben. Und mit 13 Jahren hat er dann sogar mal sein erstes eigenes Spiel entwickelt. Woran man merkt, dass er sich damals schon eben sehr für Logikfragen interessiert hat, ne, basierend auf diesen Puzzeln und auf, basierend auf diesen eine Regularien für so ein eigenes Spiel entwickeln und natürlich mit Fantasy im weiteren Sinne. Und das würde ihn auch seinen weiteren Lebensweg begleiten. Über seine Jugend oder sein Studentenleben weiß man jetzt nicht sehr viel, aber ich meine, der Mann hat Dungeons and Dragons gespielt, also ist halt nicht viel außerhalb.
Wollte gerade sagen, also das war's dann sozusagen, zusammengefasst die Jugend.
Genau. 1982 hat er dann ein Kartenspiel entwickelt, das hat er aber nie zu Ende gebracht. Na, also der hat schon immer mal so ein bisschen kreativ schaffend eigene Projekte entwickelt und aber erstmal voller Fokus eigentlich auf universitäre Bildung. Ja? Prototyp-Nerd, der da ja irgendwie war, hat er dann einen Abschluss in Computermathematik gemacht. Im Jahr 1985, ne? Also wirklich auch in einer Zeit, wo es ja im Endeffekt eigentlich nur um digitale Dinge ging, ne? Und alle sich sonst was vorgestellt haben, was im digitalen Raum passieren wird. Aber das wird nicht seine Zukunft sein. Falls du dir das jetzt gedacht hast, dass das irgendjemand ist, der irgendwelche
Software-Entwickler
oder so. Nein, ja. Genau das nämlich nicht.
Okay.
Und das finde ich eigentlich echt erstaunlich. In diesem Jahr seines Abschlusses, da hat er dann auch das erste Spiel zu Ende entwickelt. Das nannte sich Robo Rally. So, jetzt hast du da so ein Spielkonzept und denkst dir, boah, jetzt los, das wird reißende Abnehmerscharen finden. Nee, war nicht so. Also er hat sich zuerst an so eine kleine, relativ junge Firma aus dem Staat Washington gewendet, namens Wizards of the Coast. Die wollten das aber nicht rausbringen, weil es zu teuer zu produzieren war. Also die hatten auch keine Kohle, der hatte keine Kohle, keiner hatte Kohle. Das hat so ein bisschen verkackt. Und deswegen haben sie gesagt, naja, also wenn du ein Spiel entwickeln willst, dann entwickle doch bitte irgendwas, was relativ schnell zu spielen ist, ne? Wo man nicht so viel Kram braucht, was man auch mal schnell nebenbei spielen kann. So. Und während er das entwickelt hat, zuerst hat er gesagt, na gut, dann ist es halt jetzt nichts. Ich gehe jetzt erstmal arbeiten und dann verdiene ich vielleicht mal Geld, um so ein Projekt durchzuziehen. Dann hat er angefangen, bei Bell zu arbeiten. Aber er hat relativ schnell gemerkt, nee, also ich bin eigentlich eher so ein Geschöpf der Universität und ist dann wieder studieren gegangen. Und zwar diesmal studierte er Kombinatorik. Und wenn du mich jetzt fragst, was zur Hölle das sein soll und was man da macht, ich habe versucht, das herauszufinden, ich habe es nicht verstanden.
Okay.
Ich weiß, es ist was Mathematisches. So viel kann ich dir sagen. Mehr habe ich nicht verstanden. Und währenddessen hat er dann weiter an Spielen getüftelt und hat aus den ganzen Dingen, die er so in den letzten Jahren gebaut hat, dann ein neues Konzept entwickelt.
Also was heißt an Spielen getüftelt? Brettspiele, Kartenspiele oder
ja,
was?
Ja,
oder?
Genau.
Also
genau.
So richtige haptische Sachen.
Ja, ja, richtig. Also keine digitalen Spiele, sondern richtig haptisches Zeug.
Ah, okay.
So, das
der
ist
hat
ja
aber
das,
nicht
das,
Jenga erfunden, oder? Oder sowas. Mein Lieblingsspiel.
Nee.
Okay.
Nee. Nee. Jenga war das mit dem Holzturm, ne?
Diese Holztürmchen da, ja.
Genau. Da gibt es eine ganz fantastische Grafik von dem Einbruch der Jenga-Verkäufe nach 9/11.
Okay, na gut. Das kann ich überdenken, ja.
Da hat sich das kurzzeitig gar nicht verkauft. Genau. So. Es wurde noch kurz ein bisschen problematisch, weil eine konkurrierende Spielefirma von Wizards of the Coast herausgefunden hat, woran die da arbeiten, beziehungsweise, ich habe es nicht so richtig rausgefunden, ob das damit zusammenhing oder ob das auch damit zusammenhing, was der vorher schon gepitcht hatte bei denen. Es gab auf jeden Fall einen großen Rechtsstreit, durch den sie nur durch so einen Winkelzug durchgekommen sind, indem er seine eigene Firma gegründet hat und die dann hat krachen gehen lassen irgendwie. Also das ist so ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Und während seines Studiums und während dieser ganzen Rechtsverfahren hat er eben sein Spiel zu Ende entwickelt, hat das von seinen Kommilitonen playtesten lassen. Also wenn du ein Spiel entwickelst, dann müssen das erstmal ganz viele Leute mal spielen, um Fehler zu finden, um die Mechanik sozusagen zu verbessern und so weiter und so fort. Genau. Und 1993 war dann sein großes Jahr, also vor ganz knapp mehr als 30 Jahren. Da hat er dann sein PhD gemacht und sein
da habe ich das erste Mal Creator gesehen, 1993.
Siehst du, jetzt war ein großes Jahr. Sorry. Großes Jahr.
Ja.
So, ich bin noch nicht geboren gewesen. Alles war noch gut. sein erstes Spiel kam raus. So. Er wurde dann auch quasi Dozent in Washington am Whitman College. Und dann
das war aber alles hobbymäßig, das Spiele entwickeln, oder war Dozent für Spieleentwicklung oder nee?
Noch nicht, später dann.
Okay.
So, also das hat er hobbymäßig nebenbei gemacht, einfach weil er an Logik und Spielen und so interessiert war. Hm. So, das Problem ist, er hat ja immer noch kein Geld und auch die Firma hat immer noch kein Geld und man wollte jetzt mit diesem Spiel aber rausgehen. Und zwar auf der Gen Con, das muss irgendwie was Großes gewesen sein damals, im August 1993. Aber man konnte es sich nicht leisten, die Karten an Spielwarenläden zu versenden. Mhm. Man hatte nicht genug Geld für Porto. So, also auf der Ebene sind wir unterwegs. Also wirklich niente. Und deswegen hat sich der Chef der Firma, also Wizards of the Coast, was ausgedacht, nämlich so Grassroots-mäßig. Der ist auf eine andere Convention gefahren, hatte da einfach nur eine einzige Box voller Karten dabei von diesem Spiel und noch ein paar Decks und hat dann da versucht, durch die Präsentation dessen am eigenen Stand irgendjemanden dazu zu bringen, das da zu investieren.
Hm.
Also einfach Geld reinzugeben, dass sie sich diesen verdammten Versand leisten können. Hm. Der Plan ging tatsächlich auf. Da kam ein CEO einer Firma von so historischen Strategiespielen auf die zu. Also die quasi, weiß jetzt nicht, was sie konkret gemacht haben. Also so Sachen, die einfach jetzt nicht modern sind, sondern, also Stratego war es jetzt nicht, aber ich denke mal in diese Richtung kann man sich das vorstellen. Der hat denen dann $40,000 gegeben. So, mit den $40,000 haben sie dann den Start hinkriegen können, weil ich sagte, so Grassroots-mäßige Strategie. Auf dem Weg zur Gen Con ist ja so, die war irgendwie auf der anderen Seite des Landes und die mussten von Washington einmal durchs ganze Land fahren. Und was die gemacht haben, also der Chef von Wizards of the Coast mit seiner Frau zusammen, die sind einfach von Spielwarenladen zu Spielwarenladen gefahren und haben dort vor Ort das Spiel präsentiert. Haben das ein bisschen angezockt,
effektiv.
Haben den Leuten vor Ort einfach gezeigt, wie das funktioniert. Und tatsächlich war die Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwann schneller als das Auto, weswegen die Leute vor Ort dann tatsächlich richtig auf die gewartet haben. Und das war so erfolgreich, dass die am Ende dieser Convention komplett ausverkauft waren. Die hatten 2,5 Millionen Karten verkauft. Innerhalb dieser Promotion-Zeit sozusagen.
Das ist an Anzahl der Karten?
Nee, das habe ich jetzt nur gelesen.
Ich habe jetzt ja keine Ahnung. Also
Wir kommen gleich zu Zahlen.
Ich, weiß, ein Altenburger Skat-Deck hat 32 Karten.
Naja, das ist ja der Punkt. Aber dann sind das ja einmal 32 Karten, die verkauft sind.
Also okay.
So, ne? Okay. Genau. So, ich will dir nur kurz die Steigerung darstellen. Im Oktober waren sie wieder ausverkauft und da hatten sie schon 10 Millionen Karten verkauft. Also von August auf Oktober Vervierfachung. Okay. So. Und die mussten so schnell produzieren, dass sie es noch nicht mal geschafft haben, dafür Werbung zu machen. Die hatten keine Zeit, sich Gedanken über Werbung zu machen. Also absolute First World Problems hier. Genau. Und das lief so gut, dass Garfield dann 94 auch gesagt hat, na komm hier, Universität, lass ich sein. Ich werde jetzt professioneller Spieleentwickler. Da hat dann jedes Jahr ein Spiel rausgehauen. Also 94 kam dann dieses Robo-Rally doch raus, weil sie gedacht, na gut, jetzt haben wir die Kohle, jetzt können wir es auch machen. Dann kam 95 Vampire The Eternal Struggle raus. 96 kam Netrunner raus. Aber nichts sollte jemals so ein Erfolg werden wie sein allererstes Spiel, nämlich Magic the Gathering.
Ah, okay, cool. Das habe ich schon mal gehört, ja. Habe sogar ich schon mal gehört. krass.
Genau. Und das Besondere daran ist nämlich, dass ihm gelungen war, das allererste Trading Card Game zu entwickeln.
Jetzt mal wirklich ganz im Ernst. Das ist jetzt so die, weiß ich nicht, die Zeit für Geständnisse so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, worum es bei Magic geht. Wenn du mir das mal in 5 Sätzen zusammenfassen müsstest.
Kann ich dir. Also von der Vorstellung ist das wie folgt. Du und dein Gegner, ihr seid quasi Magier,
ja,
die eine Sammlung von magischem Wissen besitzen, also Zaubersprüche.
Hm.
Und mit diesen Zaubersprüchen tretet ihr gegeneinander an und versucht, den anderen Magier in der Kunstfertigkeit
also
zu
überrumpfen. Also so ein Shootout, so ein Sängerwettstreit von Magiern,
genau,
sozusagen.
Nur verstehe. Eben mit Zaubersprüchen.
Ja, ja,
und das beinhaltet Monster und Flüche und alles mögliche.
Ich habe diese Karten schon so oft in der Hand, weil es einfach halt geil aussieht, cool ist irgendwie, aber ich hab nie kapiert, worum es da geht. Oder also hab ich einfach nie mitbekommen. Also das sage ich jetzt eher ein bisschen bedauernd, nicht irgendwie, um mich hier zu profilieren. Aber also das ist mir natürlich ein Begriff, ne, was das für eine Nummer ist. Krass.
Und, ja, also,
wann hat er angefangen? Also wann?
Sag mal, 93 kam das raus.
Da kam das raus. Und wann, ich hab's jetzt den Ablauf ein bisschen vergessen, wann hat er das erste Mal dieses Hirngespinst zu diesem Spiel gehabt? Wie lange hat das so von einer fixen Idee bis zum...
Naja, 85 kam, also hat er sein erstes Spiel vervollständigt. Und in der Phase zwischen 85 und 93 kann ich dir jetzt nicht konkret sagen, wie konkret er jetzt an dem Projekt gearbeitet hat. Aber da war schon klar, er muss irgendwas entwickeln, das schneller und besser zu vertreiben ist.
Verstehe.
So, und da ist halt dieses Konzept des Trading Card Games entstanden. Na, also, dass du diese Sammlung an Zaubersprüchen, also wenn man es wirklich mal so ganz runterbricht, kein Magic-Spieler denkt das oder sagt das so, ne? Aber wenn du diese Sammlung an Zaubersprüchen runterbrichst, kannst du natürlich in dein Zauberbuch immer weitere Zauber reinschreiben, die dann irgendwie dazukommen. Es gibt mittlerweile über 20.000 Karten. Ne? Also es ist halt völlig verrückt.
Das ist, wenn man drüber nachdenkt, ist es halt total genial, weil es halt auch die, sag ich mal, die Grundfesten der amerikanischen Popkultur abfrühstückt. Ne? Also von Baseball, Trading Cards bis sonst irgendwas, das sind ja eigentlich alle Eckdaten, womit das Volk sowieso schon in Kontakt ist, aber mit einem völlig neuen Aufhänger. Ne? Das ist ja das Geniale daran, glaube ich.
Also, ja, die haben ja dann auch das Pokémon-Sammelkartenspiel beispielsweise entwickelt. Das kam ja auch von Wizards of the Coast. Jedenfalls, okay, um diese Größe ganz kurz mal einzufangen, das Spiel hat aktuell schätzungsweise 50 Millionen Spieler und Ende 2022 haben die 1 Milliarde Umsatz gemacht. Das ist der wichtigste Anteil von Hasbro. Die haben nämlich Wizards of the Coast 99 gekauft. Und also die sind quasi komplett abhängig von Magic the Gathering.
Krass.
Hasbro. Also ohne die sind die echt aufgeschmissen. Richard Garfield hat dann später rausgegangen, um als selbstständiger Game Designer weiterzumachen. Der hat beispielsweise das Star Wars Trading Card Game erfunden. Ich erinnere mich sehr dunkel dran und fand das gar nicht so schlecht, aber das hat sich leider nicht durchgesetzt. Und seit 1999 ist er auch in der Adventure Gaming Hall of Fame. Also da so ganz viele verschiedene kleine Ehrungen hat er auf jeden Fall, das habe ich jetzt mal nicht alles aufgezählt. Und für den Studiengang in Game Design an der University of Washington hat er einen Teil des Studieninhalts sozusagen beigetragen, basierend auf einem Studiengang, den er mal geleitet hat.
Ich finde das ultra krass, also vor allem mit einem physischen Produkt finde ich das halt krass. Ne, natürlich digitale Derivate da in dem Universum, aber 1 Milliarde Umsatz, nur Magic.
Jedes Jahr.
Also zufällig habe ich neulich gelesen, ich glaube, der deutsche Waffenhersteller Heckler und Koch, die machen 300 Millionen Euro im Jahr Umsatz. Musst du dir mal vorstellen, ne? Das ist schon eine unfassbare Hausnummer, meine Fresse.
Na, dazu muss ich sagen, dass ich aber auch extrem viel zu diesem Umsatz beitrage. Also das ist der Punkt. Ich bin gerade wieder sehr in meine Sucht zurückgefallen. Hab gerade einem Bekannten seine Sammlung, der wandert aus, hab dem seine Sammlung abgekauft. Ah, okay. Der hört vermutlich auch zu, liebe Grüße an der Stelle.
Wo wandert er denn hin?
Nach Kreta.
Nach Sachsen. Oh, nach Kreta?
Nach Kreta.
Oh, schön.
Und weil man in Kreta keine Magic-Karten braucht, wollte er die loswerden. So. Jedenfalls bin ich da, also ich habe mittlerweile auch eine ziemlich ausführliche Sammlung. Hm. Bin da gerade wieder ziemlich im Fieber drin und deswegen habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, warum nicht mal einen Blick auf dieses Leben werfen? Hm. Es gibt leider weniger Informationen, als ich dachte. Also da ist, hätte gerne noch mehr drumherum erzählt oder mehr von der Zeit danach, aber tatsächlich scheint der gar nicht so umtriebig zu sein, dass man da jetzt viel. Also der entwickelt natürlich reihenweise Spiele immer noch. Alle 2 Jahre kommt irgendwie geschätzt eins raus. Mhm. Da macht er ganz viel, aber jetzt nicht so Sachen, die komplett aus der Reihe raushauen.
Also ist da noch ein Kreativer in dieser Firma oder hat er eine andere Firma und die damals verkauft oder so?
Nee, also in der Firma nicht. Also ich habe auch nicht so richtig rausgefunden, was jetzt sein Anteil eigentlich noch ist an all dem. Mhm. Das wäre nochmal sehr stark gewesen. Vielleicht hätte ich da einfach nur noch mehr Vorbereitungszeit gebraucht, um da noch tiefer reinzugehen. Ich würde aber sagen, folgendes Zitat beschreibt es ganz gut, wie jetzt so der Stand ist. Er sagte mal in einem Interview, etwas hatte sich an Magic verändert. Es war cool, wenn du einen Drachen hattest und deine Freunde nicht. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr ging das verloren. Es wird immer mehr zu einem Spiel, bei dem man manipuliert und den üblichen Decks folgt. Die Karten sind keine Schätze mehr, sondern werden zu Waren, die man auf dem Markt kaufen kann. Das ist der Punkt, an dem etwas verloren geht. Hm. Und das muss man sagen, Hasbro hat es halt geschafft, Magic zu einem absoluten Pay-to-Win-Thema zu machen.
Okay, verstehe.
Das funktioniert halt so lange, wie alle Schüler sind und sich diese Scheißkarten nicht leisten können. Hm. Aber wenn du weißt, naja, mein Deck wird besser, wenn ich 500 Euro reinstecke und du kannst einfach mal 500 Euro in dein Deck stecken. Also sagen wir es mal so, mein bestes Deck, da stecken mindestens 800 Euro an Kartenwert drin. So. Hm. Mhm. Und das ist noch immer, also das geht noch viel höher. Also das ist noch nicht ambitioniert in diesem Bereich. So, und ich bin absolut kein Turnierspieler oder irgendwas. Da gibt es ja eine richtige Turnierszene und alles. Ich mache das ja nur aus Spaß an der Freude und am Sammeln. Also ich bin auch eher so der sich freut, wenn er das schön in seine Akten da, in seine Mappen da reinsortieren kann und das sich an der Kunst erfreut. Und das ist das, was Magic für mich schon in meiner Jugend irgendwie zu was ganz Besonderem gemacht hat, wo alle noch Yu-Gi-Oh!-Karten oder Pokémon-Karten oder sowas gesammelt haben. Ich fand, Magic war schon immer von der Artwork-Kunst fantastisch und von der ganzen Lore dahinter super spannend. Also da gibt's ja Büchereien über all das, was dahinter steckt. Und ja, Mike, ich wollte dich mal ein kleines bisschen damit impfen.
Ne, das ist auch der Aspekt, der mich da ja immer dran fasziniert hat, ne? Wenn ich irgend sowas mal hab rumglitzern sehen oder so. Also die Motive und so weiter, das hat mich ja auch immer fasziniert. Aber das war wirklich immer wie so eine Welt, zu der man keinen Zugang hat. Und dieses Gefühl mag ich auch bei manchen Sachen. Also Magic ist zum Beispiel immer so ein Paralleluniversum, wo ich wie ein kleines Kind fasziniert davor stehe und aber gar nicht so einen richtigen Zugang habe, aber trotzdem die Faszination habe. Also das ist ja nicht umsonst mein Lieblingsbuch, Codex Serafinianus. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Das hat ein Luigi Serafino, heißt da, glaube ich, ein italienischer Künstler, gestaltet das Buch. Das ist ein Buch, eine Art Lexikon, das eine Welt, eine Fantasiewelt beschreibt in einer Sprache, die du nicht lesen kannst, mit Bildern, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber wenn du dieses Buch liest, hast du das gleiche Gefühl, wie wenn du früher ein interessantes Buch oder ein Lexikon als Kind dir angeschaut hast und konntest noch nicht lesen. Und genauso blätterst du da heute als Erwachsener drin rum. Und das ist natürlich mit ultra hochwertigem Papier gedruckt und also richtig bibliophil gemacht. Und trotzdem, ich kann stundenlang in diesem Buch blättern, kapier überhaupt nicht, worum es da geht. Also kann der geneigte Zuhörer auch mal danach googeln, Codex Serafinianus.
Da beschreibst du das super gut, weil du bei Magic überhaupt verstehst, was. Also das sind ja tausende von Namen und das, da geht es ja auch um Paralleluniversen im Endeffekt, also mit den sogenannten Planes. also ehe du das verstehst, wer da was in dieser Lore macht und wie die zusammenhängen, und dann gibt's ja für jedes, für jede Plane gibt's ja eigene Lores, und dann sind, gibt's aber auch, kommen die ja auch zusammen und beeinflussen sich, und dann gibt's über Kreuzgeschichten, und also das, und das ist wirklich so, du liest so eine Karte und da gibt's den sogenannten Flavortext unten drunter, und da sind dann Zitate von irgendwelchen Leuten, die erfunden sind, aus irgendwelchen Kontexten, die du nicht verstehst, außer du machst das seit Jahren und kennst es zufälligerweise irgendwie, weil du ein paar Bücher gelesen hast.
Ja.
Also es geht mir auch so, das meiste, was ich da an Flavortext lese, ist so, ich habe absolut keine Ahnung, wer das ist und worum es geht. Und ich habe, weiß ich nicht, ich habe bestimmt schon 10.000 Euro in diese Sammlung gesteckt.
Ja, das war immer so eine faszinierende Parallelwelt für mich, also dieses ganze Magic-Zeug. Deshalb musste ich jetzt wirklich ehrlich fragen, also ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und das mit jemandem spielen oder so, habe ich keine Ahnung. Auch wenn einer meiner Geschäftspartner ja mit Comic-Läden auch mit dieser Magic-Welt da viel, viel zu tun gehabt hat. Ne? Mhm.
Und, stimmt, hat man ja schon mal darüber. Ne?
Naja, also das ist schon krass. Ist schon wirklich krass. Also da habe ich immer so ein bisschen dieses kleine Kindgefühl, und ich habe immer, weiß nicht, gar nicht so das Bedürfnis gehabt, dass dieses Unwissen da weggeht, weil die Faszination, also weil ich einfach die Artworks geil finde. Das ist so das für mich, so wie man manchmal auch Plattencover kauft,
ja.
Obwohl man die Musik gar nicht so mag, aber es ist halt so fett. Ne?
Ja, also, ja, absolut. Ich liebe es einfach, durch meine Ordner zu blättern und mir das anzugucken. Allein das ist schon befriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss ich sagen, bin ich kompletter Ultra-Super-Nerd. Das ist genauso das, was man von jemandem, der aussieht, wie ich, erwarten würde.
Cool. Nee, also kann ich völlig nachvollziehen. Das ist bei mir bei irgendwelchen Tabletop-Sachen genauso. Ne? Also da habe ich auch Figuren und Poster und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Aber sieht halt geil aus. Sieht nach Ball Thrower aus. Sieht nach Power Metal aus irgendwie.
Und dazu muss man sagen, es gibt ja auch viele Künstler, die Metal-Cover-Artworks designt haben, die auch Magic-Karten designt haben.
Ja, ja, ja. Also ich kann mich zum Beispiel dran erinnern, jetzt nicht direkt für Magic, aber für irgendwelche, so ein kleineres Karten-Startup-Spiel irgendwie, hat Dan Seagrave in den letzten 2 Jahren auch wirklich, muss überlegen, die haben fucking Dan Seagrave zur Motiv- und Kartengestaltung da gebucht. Mhm. Ne? Der da wirklich per Hand da irgendwelche Sachen malt. Ne, das ist schon geil. Da können wir ja einen Kreis schließen, aber da könntest du natürlich auch mal mir das und das in Dan Seagrave-Style in irgendeinen KI-Bilder eingeben.
Genau, ne? Und da schließt sich jetzt der Kreis. Ja. Das war halt der Punkt. Und das ist die Frage, würden die Karten noch so geil sein, wenn nicht mehr drunter steht, welcher Künstler die gemacht hat?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also
ich kann es auch nicht beantworten, ehrlicherweise.
Also
auch vielleicht können das ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich glaube, unsere Generation wird das auch nicht mal beantworten können, weil wir in dem Sinne damit nicht als Natives aufgewachsen sind. Ne? Aber so Generation, meine Kinder vielleicht, die wachsen damit ja schon halt wie eine Selbstverständlichkeit auf. Ne? Das ist ja einfach, die werden das dann beantworten können, ob es für die einen Unterschied zwischen Dan Seagrave und dem und dem KI-Server gibt. Ne? Man weiß es nicht.
Na, das ist doch ein spannendes Ende für den heutigen Podcast.
Total. War sehr, sehr anregend. Vielen, vielen Dank für den Kundenservice. Da bin ich sehr, sehr froh, dass James Garfield erst umgebracht wurde, als er schon für Nachfahren gesorgt hat. Damit Garfield uns mit Magic beglücken konnte.
Auf jeden Fall.
Ja.
Gut. Vielen Dann Dank. Bis morgen.
Bis morgen. Bis morgen auf dem Flughafen und bis nächste Woche im Podcast.
Genau.
Na? Tschüss.
Tschüss. Ja, besser ist, weil sonst wäre es ja wieder beliebig.